Als ich mich in den vergangenen Tagen auf diesen Podcast vorbereitet habe, dachte ich zwischendurch, es scheint kaum einen Prominenten oder Wissenschaftler zu geben, der sich im Laufe seines Lebens nicht zur Mathematik geäußert hat. Ich will Ihnen zwei Beispiele geben. Zitat: Die Mathematik ist das Urbild der Schönheit der Welt. Das hat der Astronom Johannes Kepler mal gesagt. Zweites Zitat stammt vom britischen Autor Philip Kerr. Zitat: Mathematik ist der Leim, der die rational gewordene Welt zusammenhält. Welches Zitat gefällt Ihnen besser, Herr Grefrath?
Ja, die Schönheit, die gefällt mir schon sehr gut. Und ich glaube, der kann ich gerade jetzt spontan am meisten abgewinnen.
Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Danke für diese erste Einschätzung. Damit willkommen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität. Wie würden Sie eigentlich Mathematik definieren? Die Frage ist allein deswegen berechtigt, weil es keine allgemein anerkannte Definition gibt. Heute wird sie üblicherweise als eine Wissenschaft beschrieben, die, Zitat, selbstgeschaffene abstrakte Strukturen entsprechend der Logik auf ihre Eigenschaften und Muster untersucht. Fakt ist, dass es sich um eine der ältesten Wissenschaften handelt. Ihre erste Blüte erlebte sie noch vor der Antike in Mesopotamien, Indien und China, später in der Antike auch in Griechenland und im Hellenismus. Fakt ist auch, dass kein Schulfach so konkret und so gerecht ist, wie man sagt, wie Mathematik. Es gibt immer klare und eindeutige Ergebnisse. Man kann also nicht mit Rhetorik und Blenden den einen oder anderen Leistungspunkt herausschinden. Ist das vielleicht einer der Gründe dafür, dass viele Schüler großen Respekt vor diesem Fach haben? Dass häufig sogar von Mathe als Angstfach die Rede ist? Und stimmt es eigentlich, was viele Mathe-Skeptiker sagen, dass man Mathe in der Schule pauken muss, im späteren Leben aber gar nicht mehr braucht? Wie schafft man es also, dass Mathematik vielleicht sogar vom Angstfach zur Lieblingsdisziplin wird? Das und vieles mehr will ich von meinem heutigen mathematisch versierten Gast erfahren, den ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Gilbert Grefrath hat von 1990 bis 96 Mathematik, Physik und Informatik auf Lehramt bzw. Mathe-Diplom an der Universität Münster studiert. 1999 hat er im Fach Mathematik promoviert und danach sein Referendariat in einem Essener Gymnasium absolviert. Bis 2008 war er Studienrat an der Friedensschule in Münster, einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Parallel dazu war er auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Münster und Wuppertal. Er wechselte danach als Professor für Mathematik und ihre Didaktik mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe an die Pädagogische Hochschule Karlsruhe, danach an die Universität zu Köln. Und seit 2011 ist er schließlich Professor für Mathematikdidaktik mit dem Schwerpunkt Sekundarstufen an der Universität Münster. Er ist Mitglied in zahlreichen Vereinigungen. Beispielsweise fungiert er als Mitglied des Herausgebergremiums der Zeitschrift für Mathematik, Didaktik in Forschung und Praxis. Schließlich ist er im Fachbereich Mathematik und Informatik der Universität Münster Prodekan für Studienorganisation, Studienplanung und berufspraktische Tätigkeiten. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns und für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Grefrath.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann.
Herr Grefrath, Hand aufs Herz. Sie haben Ihr Leben lang viel mit Mathematik zu tun gehabt oder sehr lange zumindest. Gab es auch einen Moment, an dem auch Sie an Mathe gezweifelt haben, an dem Sie vielleicht sogar an Mathematik verzweifelt sind?
Es gibt natürlich immer im Laufe des Studiums zum Beispiel Momente, wo man gerade nicht so weiterkommt, wie man sich das wünscht. Und ich glaube, gerade der Moment des Wechsels von der Schule an die Hochschule ist so einer, wo man Mathematik plötzlich nochmal ganz anders erfährt, als man es schon kennt. Und da gibt es dann sicher auch Momente, wo man sich fragt, ob man das wirklich schaffen wird. Aber am Ende ist es gut ausgegangen.
Das heißt, daraus schließe ich, dass Sie sich auch wahrscheinlich ganz gut in viele Schüler reinversetzen können, die dann Mathematik studieren wollen. Diesen Respekt, den kennen Sie aus eigener Anschau in gewisser Weise?
In gewisser Weise ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch sozusagen eine Gemeinsamkeit von allen Mathematiklehrkräften, dass sie selber ja auch Mathematik studiert haben und diese Erfahrungen gesammelt haben und deswegen vielleicht auch Schülerinnen und Schüler gut verstehen können, die an der einen oder anderen Stelle mal nicht weiterkommen.
Wenn Sie mal auf einer Party erzählen oder zu Gast sind bei einer großen Gesellschaft, dass Sie Mathematikdidaktiker sind, was ist die häufigste Reaktion? Um Gottes Willen, bleiben Sie mir weg damit? Oder mein Gott, ist das faszinierend?
Naja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Das ist nämlich die Frage, ob die Leute eher auf Mathematik oder auf Mathematikdidaktik hören. Und wenn Sie das Wort Mathematik hören, dann führt das manchmal zu in der Regel heftigen Reaktionen, die sehr positiv und sehr negativ sein können, aber dazwischen hört man wenig. Und bei der Mathematikdidaktik wird eigentlich immer darauf Wert gelegt, dass das eben besonders wichtig ist, dass man sich fragt, wie kann man Mathematik gut unterrichten, wie kann man Mathematik gut lernen, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Schülerinnen und Schüler eben nicht an Mathematik verzweifeln.
Das heißt, würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, ich habe jetzt nicht übertrieben in meinem Intro, als ich gesagt habe, dass Mathematik auf der einen Seite faszinierend ist, auf der anderen Seite für viele Angst und Respekt einflößt. Sie sagten gerade, dazwischen gibt es wenig bei diesen Reaktionen. Das geht so ein bisschen in diese Richtung. Ist da was dran?
Also vielleicht ist da was dran, aber ich hoffe, dass es mittlerweile nicht mehr so ist. Sicher ist Mathematik immer noch ein wenig bekannt als das Angstfach. Und es könnte ja damit zusammenhängen, dass man gerade in Mathematik häufig sehr schnell erkennen kann, ob etwas richtig oder falsch ist. Und davon sozusagen ein bisschen Angst hat, dass es eben falsch ist. Das Zweite, was in Mathematik natürlich eine Schwierigkeit ist, dass es hierarchisch aufgebaut ist, dass man im Grunde Grundlagen braucht, um auf die nächste Stufe zu kommen und so weiter. Und wenn man irgendwann mal Probleme gehabt hat, dann kann es eben sein, dass man immer wieder mal Schwierigkeiten hat, wenn man es nicht schafft, diese Lücken sozusagen zu schließen. Also das könnte natürlich dazu beitragen, dass Mathematik jetzt als besonders schwierig empfunden wird, obwohl es eigentlich ja jetzt auch ein ganz normales Schulfach ist.
Das wollte ich gerade fragen, ist es denn auch objektiv schwieriger als andere Fächer? Das glaubt man vielleicht so, oder ist das nur so eine Erzählung, die von Generation zu Generation weitergetragen wird?
Also ich fürchte, dass auch vieles ein bisschen an der Erzählung hängt und dass es sozusagen eine Frage des Images ist. Also man kann ja offenbar irgendwie in der Gesellschaft sagen, dass man nicht Mathe kann und keiner findet das so richtig schlimm. Wenn man das für andere Fächer machen würde, würde man wahrscheinlich schon ganz anders angeschaut werden.
Also keiner traut sich wahrscheinlich zu sagen, dass er kein Englisch kann.
So ist es, ja. Also da wäre man vorsichtig, aber bei Mathe traut man sich und es hat sich in der Vergangenheit ja sogar gezeigt, dass auch Prominente mal sich getraut haben zu sagen, dass sie Mathe nicht können.
Und alle applaudieren und lachen und genau, finden das und irgendwie cool. Ne?
Sozusagen das ist also ja ein bisschen auch eine Imagefrage. Und andererseits glaube ich, dass die Leute, die gut Mathe können, dass sie vielleicht weniger davon reden und dass das einfach deshalb nicht so auffällt, dass es auch eine ganze Reihe von Menschen gibt, die gut Mathe können und denen Mathe Spaß macht. Und deswegen sozusagen, vielleicht müssen wir einfach auch ein bisschen am Image arbeiten, weil ich glaube, jeder kann einen Zugang zu Mathematik finden.
Jetzt ist es ja so, wie Sie gerade gesagt haben, dass manche auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen damit kokettieren, dass sie keine Mathe können oder das auch überhaupt nicht schlimm finden. Ist es andersrum dann vielleicht besonders wertvoll oder ratsam oder wäre es hilfreich, wenn der eine oder andere genau das Gegenteil mal sagen würde und sage, ich stehe auf Mathe, ich finde das prima und ich habe das früher schon geliebt und ich brauche es jetzt heute in meinem Beruf nicht mehr, aber ich finde es faszinierend, dieses Fach. Also, dass man da auch positive Stimmen mal hört, die
ja, klar,
Mathe vielleicht
ist toll.
So selten gibt.
Mathe ist toll, keine Frage. Und ich glaube, das sollten wir öfter hören. Und wir hatten vor langer Zeit ja mal das Jahr der Mathematik, in dem irgendwie versucht wurde, deutlich zu machen, Mathematik ist überall. Und es ist eben gar nicht so, wie Sie gerade angedeutet haben, und Mathe brauche ich heute nicht mehr, sondern eigentlich brauchen wir immer mal wieder Mathe und wir haben viel zu tun mit Gegenständen, die darauf beruhen, dass sie, dass quasi Mathematik in ihnen steckt. Und häufig machen wir uns das nur nicht bewusst.
Welche Rolle spielen Ihrer Erfahrung nach, Ihrer Beobachtung nach auch die Eltern, die vielleicht selbst in ihrem Elternhaus oder mit ihren Kindern so etwas besprechen und sagen, ach, Mathe konnte ich auch nie. Also tradiert sich das dann auch fort und spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass die Kinder das dann nicht mehr so ernst nehmen oder sagen, ja Gott, wenn meine Eltern das schon nicht konnten, dann muss ich das ja auch nie lernen.
Ach, ich weiß nicht, vielleicht spielt das eine Rolle, aber ich glaube, wir haben viele andere Chancen, um für Mathe Werbung zu machen. Und ich würde denken, dass die Erfahrungen in der Schule die wichtigen sind. Aber natürlich kann man auch schon vor der Schule anfangen. Also es gibt ja auch Projekte in den Mathematik auch schon vor der Schule erfolgreich vermittelt werden kann. Und ich denke, diese Chancen sollten wir natürlich auch nutzen.
Gibt es eigentlich so etwas wie ein, ich nenne das jetzt mal unfachmännisch, Mathe-Gen? Oder ist das ein Mythos, hinter dem sich viele verstecken? Also ist das tatsächlich so, dass aus bildungswissenschaftlicher Sicht vielleicht so eine Unvereinbarkeit herrscht zwischen Mathematik oder anderen naturwissenschaftlichen Zweigen und vielleicht geisteswissenschaftlichen Zweigen? Viele behaupten das ja, entweder man kann Mathe oder man kann Sprachen gut. Ist da irgendwas dran oder ist das auch eher, Stichwort Mythos?
Es ist vielleicht ein bisschen Mythos. Ich glaube auch, oder ich kenne auch viele Leute, die alles gut können. Von daher wäre das ja schon ein Beleg dafür, dass das nicht so zwangsläufig sein muss. Natürlich gibt es Menschen, die besser sind in Sprachen und natürlich gibt es Menschen, die besser sind in Naturwissenschaften. Aber ich würde das jetzt auch nicht polarisieren und ich halte es auch ein bisschen für gefährlich zu behaupten, dass es einfach Leute gibt, die kein Mathe können. Weil wenn wir einmal zu der Gruppe gehören würden, dann bräuchten wir uns ja auch gar nicht mehr anzustrengen, Mathe jemals zu lernen. Also ich glaube, jeder kann Mathe lernen bis zu einem gewissen Grad. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass jeder nach seinen Möglichkeiten das auch kann.
Sie sprachen ja schon das Image an, das vielleicht jetzt nicht unbedingt das Beste ist. Stellen Sie denn irgendwie fest, auch in Ihrem Beruf, dass sich das gewandelt hat? Oder ist das Gleichbleiben schlecht? Oder tut sich da irgendetwas, ich würde jetzt mal in Ihrem Sinne sagen, zugunsten von Mathematik?
Also ich glaube schon, dass sich was tut. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass man immer mehr erkennt, dass Mathematik eben für unsere Gesellschaft auch wichtig ist und dass wir auch Menschen brauchen, die gut Mathematik können. Und dass wir uns eben auch immer mehr sozusagen Mühe geben, Mathematik in der Schule so zu vermitteln, dass man es gut versteht. Und ich glaube, das Verstehen ist das Entscheidende, denn die vielen schlechten Erfahrungen, die vielleicht vermittelt werden durch Leute, die in der Schule eher mehr oder weniger unverstanden Algorithmen auswendig lernen mussten, die sind ja vielleicht eher das Problem. Also ich glaube, man kann Dinge einfach, wenn man sie verstanden hat, kann man natürlich auch die entsprechenden Berechnungen ausführen. Aber dann weiß man auch, was man tut und warum man das macht.
Jetzt wollen wir ja sicherlich kein Schulbashing betreiben. Aber wie viel Schuld, großes Wort, trägt das Schulsystem? Ist es der Lehrplan, die Methodik oder auch die Prüfungskultur, die da vielleicht auch so eine gewisse Angst oder so einen Respekt geradezu fördert? Oder hat sich da auch was getan? So gesehen sind Sie für uns vielleicht heute sowieso der perfekte Gesprächspartner, weil Sie das Schulsystem eben auch ganz gut kennen aus eigener Anschauung. Wie viel steckt in dem Schulsystem an Systematik, das vielleicht diesen Respekt vor der Mathematik geradezu befördert?
Ja, das Schulsystem ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, wir sind dabei, sehr viel auf vielen Ebenen zu erreichen. Und wir haben erkannt, dass wir im Schulsystem einfach nur dann was ändern können, wenn wir auch wirklich mit den Lehrkräften arbeiten und auf systemischer Ebene, nicht nur in einzelnen Klassen, sondern auch in der Kooperation von Lehrkräften. Also gerade gibt es ein großes Programm mit dem Namen Startchancen, was dafür sorgen soll, dass der hohe Anteil von Schülerinnen und Schülern, die Mindeststandards nicht erreichen, kleiner wird. Und dazu arbeitet man, und man verwendet auch viele Ressourcen dafür, und dazu arbeitet man in allen Ländern sehr hart daran, dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler eben Mathematik auch verstehen können.
Was empfehlen Sie denn auch, oder was würden Sie Eltern empfehlen, deren Kind nach Hause kommt und sagt, boah, ich hasse Mathe, ich kann das einfach nicht. Was würden Sie denen sagen? Wie kann man auch vielleicht schlicht und einfach im Elternhaus ein bisschen Begeisterung oder Neugier für dieses Fach wecken?
Ich würde mit den kleinen Problemen anfangen und mal fragen, was ist denn das Problem und wo können wir denn mal schauen? Und viele Dinge können Eltern ja auch mit ihren Kindern vielleicht mal zusammen besprechen. Und das könnte sozusagen erste Erfolgserlebnisse liefern, die dann ja weiter dazu führen, dass es eben auch keine pauschale Abneigung gibt. In Mathematik hat man auch vor längerer Zeit schon mal Einstellungen oder wie wir sagen Beliefs zu Mathematik erhoben. Und es gibt eben auch viele Einstellungen zu Mathematik, die nicht zutreffend sind. Dass Mathematik etwa nur so formalistisch ist oder dass jede Aufgabe eine Lösung hat. Es gibt dagegen natürlich auch die Einstellung, dass man mit Mathematik Alltagsprobleme lösen kann. Also es gibt natürlich auch zutreffende Beliefs, aber es gibt eben auch viele, die nicht ganz zutreffen. Und da muss man sich natürlich fragen, ob irgendwie unser Unterricht dazu beigetragen hat. Denn häufig ist es natürlich leichter, in einer Klassenarbeit eine Rechnung durchführen zu lassen, als eine offene Argumentationsaufgabe oder eine Modellierungs- oder Problemlöseaufgabe zu stellen.
Können denn digitale Tools, KI oder die sogenannte Gamification die Angst vor Mathe nehmen? Oder ist das nur irgendwas, was heutzutage parallel dazu stattfindet? Ich will das ergänzen um eine Frage, die uns aus den sozialen Medien auch in Vorbereitung auf diesen Podcast erreicht hat. Wie kann man mit digitalen Lernspielen arbeiten? Können die das irgendwie unterstützen oder sind sie eher hinderlich in diesem Zusammenhang? Wie würden Sie das einschätzen?
Also mit digitalen Tools kann man auf jeden Fall dafür sorgen, dass man vielleicht besser Mathe lernen kann. Und wir haben ja sogar beide Sichtweisen auf Medien, also einmal Medien, um Mathematik zu lernen und einmal natürlich auch im Mathematikunterricht, der einen Beitrag liefern soll, um Medien, den Umgang mit Medien zu lernen. Ich denke schon, dass es gut ist, wenn wir die Möglichkeiten nutzen, wenn wir zum Beispiel diese Visualisierungsmöglichkeiten von digitalen Medien nutzen, um Dinge zu veranschaulichen und vielleicht auch individuelles Lernen stärker zu ermöglichen. Aber man darf natürlich auch, oder man muss natürlich auch sich klar machen, dass die Medien auch falsch genutzt werden könnten und dann eben nicht den positiven Effekt haben.
Also nutzen, aber dann richtig auch. Viele sagen ja, kommen wir mal, Herr Gräfert, auch so zu dem Stichwort Alltagstauglichkeit. Wofür brauche ich Mathe? Sie kennen wahrscheinlich diesen häufig benutzten Satz, den auch ich schon oft gehört habe. Ich habe es in der Schule halt gemacht, weil man es machen musste, aber danach habe ich es halt nie wieder gebraucht. Oder ich vermute, dass ich es danach nie wieder brauchen werde. Was soll ich mit den binomischen Formeln und all was damit zusammenhängt beispielsweise? Ist da was dran oder ist umgekehrt was dran, dass wir Mathematik sehr häufig brauchen, ohne es vielleicht so richtig zu realisieren?
Ja, ich denke, das Zweite ist eher der Punkt, wenn man sich fragt, wofür lernen wir überhaupt Mathematik in der Schule? Man könnte sich ja auch vorstellen, dass Mathematik keine so wichtige Rolle in der Schule spielt, möglicherweise. Ich wäre natürlich dagegen, aber man könnte darüber nachdenken. Dann muss man sich eben fragen, warum ist Mathematik eigentlich als allgemeinbildendes Hauptfach wichtig? Und da gibt es eben so drei Bereiche, die man da beschreiben würde. Einmal nämlich das Verständnis der Welt, also zum Beispiel auch den Umgang mit Daten oder finanzielle Bildung. Und das Zweite wäre dann auch das Verständnis von Mathematik als eigenes Fach, dass man eben versteht, wie Mathematik funktioniert, dass man Sätze aus Sätzen ableiten kann und dass man am Anfang bestimmte Annahmen macht, die wir Axiome nennen, und so quasi die Wissenschaft strukturiert. Und das Dritte wäre natürlich auch der Nutzen von Mathematik über Mathematik hinaus. Also man sagt ja, Mathematikerinnen und Mathematiker nach, dass sie gut Probleme lösen können. Also eben auch Probleme, die gar keine mathematischen Probleme sind. Und das wäre sozusagen so der dritte Bereich. Also Mathematik ist ein wichtiges Fach eben aus allen diesen Gründen. Und immer wenn man in der Vergangenheit versucht hat, einen dieser Gründe nur alleine anzuschauen, dann war man in der Regel nicht erfolgreich.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Gräfert, zum Beispiel fördert Mathe ganz gezielt das logische Denken. Und das muss dann nicht unbedingt was mit Mathematik zu tun haben, sondern setzt in unserem Gehirn Kompetenzen und Eigenschaften frei, die ich vielleicht auch auf anderen Gebieten nutzen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Und Kompetenzen ist natürlich auch ein gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Denn wenn wir auf die Kompetenzen schauen, die wir im Mathematikunterricht vermitteln wollen, dann sind da natürlich auf der einen Seite Algebra, Geometrie und dazu gehören dann auch die von Ihnen eben mal genannten binomischen Formeln. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch allgemeine Kompetenzen. Problemlösen ist eine davon, aber dann gibt es auch noch Modellieren oder Darstellungen verwenden, kommunizieren, argumentieren, also alles allgemeine Kompetenzen, die wir brauchen, um Mathematik erfolgreich zu machen und die zunächst mal unabhängig von den Inhalten sind, aber natürlich nur an mathematischen Inhalten auch gemacht werden können.
Stimmt es denn oder würden Sie sagen, dass Mathematik oder mathematisches Denken das Gehirn auch im Alter fit hält? Also weiß man darüber etwas? Kann man mit 50, 60 oder 70 Jahren noch Mathe lernen, wenn man das in der Schule nie verstanden hat? Und bringt das etwas für die geistige Fitness oder ist das jetzt ein bisschen spekulativ?
Also da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber grundsätzlich ist es für die geistige Fitness ja immer gut, wenn man trainiert. Und natürlich kann man das auch mit Mathe machen. Also ich denke, das ist schon ein guter Gedanke.
Können Sie uns mal vielleicht ein Beispiel nehmen, wo wir Mathe täglich nutzen, ohne es zu merken? Ob das jetzt im Supermarkt ist, bei der Altersvorsorge oder Sie haben gerade schon gesagt, das Stichwort Modellieren, darunter können sich vielleicht nicht alle unsere Hörer was vorstellen. Aber gibt es so ein Beispiel, wo Sie sagen, ja, eigentlich ist das alltäglich, aber wir merken es gar nicht?
Ja, da gibt es viele Beispiele. Eine wäre zum Beispiel die Verschlüsselung. Also sämtliche Arten von Verschlüsselung, auch von E-Mails, beruhen ja auf mathematischen Methoden, die irgendwas mit Primzahlen zu tun haben. Also da kommt man sozusagen sogar an Inhalte heran, die man aus der Schule ein bisschen schon kennt. Und man kann daraus wichtige Methoden sozusagen verstehen, mit denen wir im Alltag täglich zu tun haben. Aber das ist genau vielleicht auch das Problem. Wir haben damit zu tun, dass wir unsere E-Mails verschlüsseln, aber wir denken vielleicht nicht immer an Mathematik, wenn wir das machen. So hat Mathematik quasi eine Relevanz für den Alltag, aber sie bleibt da ein bisschen unbemerkt.
Kommen wir mal auch so ein bisschen von der Schuldiskussion, die wir jetzt ja gewissermaßen hatten, und der Alltagsdiskussion in Richtung Hochschule auch. Wie weit ist denn das Schulfach Mathematik und das akademische Fach Mathematik voneinander entfernt? Und ich will es mal anders formulieren. Wie mit welcher Qualität im Durchschnitt natürlich kommen die Schüler an die Hochschule? Ist da eine große Lücke zwischen den beiden Welten oder sind die schon ganz dicht dran und können sofort loslegen?
Ja, ein Problem von Mathematik könnte sein, es ist natürlich dieselbe Wissenschaft und dasselbe Fach, aber ein Problem könnte sein, dass Mathematik an der Schule genauso heißt wie an der Hochschule. Und aber es sozusagen ein bisschen anders gelebt wird in Schule und Hochschule. Während man an der Hochschule von den Axiomen aus versucht, sehr ordentlich Dinge zu beweisen und einen sehr starken Fokus darauf legt, auch wirklich lückenlos Sätze zu beweisen, ist das nicht unbedingt der Zugang an der Schule, aber das würde ja auch gar nicht funktionieren. Wir können ja nicht im ersten Schuljahr unseren Schülerinnen und Schülern die Axiome an die Tafel schreiben und dann den Rest der Mathematik dort aufbauen. Also da sind die Zugänge andere und da legt man mehr Wert auf Anwendungen und weniger auf Beweise, die es zwar in der Schule auch gibt, aber eben nicht mit dieser Anzahl, die man dann in der Hochschule kennenlernt. Und das ist tatsächlich in gewisser Weise für viele Schülerinnen und Schüler ein Problem, dass dieser Wechsel zwischen Schule und Hochschule eben ein bisschen anderes Arbeiten erfordert und dass dieser Wechsel aber doch relativ plötzlich stattfindet.
Nähert man sich da denn an? Es wäre im Interesse der Schule, aber auch vielleicht der Hochschule, dass der Gap, diese Lücke dazwischen nicht so groß ist. Ist man da im Austausch miteinander oder sind die Welten so weit voneinander entfernt? Und es geht auch vielleicht gar nicht anders. Hier mehr die Anwendung, hier mehr die Beweisführung. Ist halt so.
Ja, also das Dilemma der Hochschulen ist ja, dass sie am Ende sozusagen einen bestimmten Level erreichen möchten und dieser Level soll nicht weniger werden. Und die Schulen haben vielleicht ein bisschen ihre Lehrpläne ausgedünnt, was die Inhalte angeht, sodass die Lücke vermutlich eher größer als kleiner geworden ist. Aber man versucht natürlich darauf zu reagieren. Es gibt schon lange Vorkurse, aber man versucht natürlich auch durch die Anpassungen der Veranstaltungen, der Curricula in den Hochschulen dafür zu sorgen, dass dieser Übergang funktioniert. Aber trotzdem ist er für die Beteiligten unter Umständen schwierig, denn in der Schule gibt es Mathematik als allgemeinbildendes Fach und eben das ist nicht das einzige Ziel, das aus der Schulklasse von, sagen wir, 25 Personen eine vielleicht Mathematik studiert und die anderen 24 müssen sozusagen das lernen, was der lernen soll, der Mathematik studieren soll, sondern es geht ja darum, allgemeinbildenden Mathematikunterricht an der Schule zu machen, der zwar eine gute Vorbereitung auf das Studium ist, aber eben nicht perfekt nur ein Mathematikstudium im Blick hat.
Wenn man sich so vorbereitet, Herr Grebhardt, und so ein bisschen guckt, rechts und links, ist auch häufig synonymartig schon fast bei Mathematik von Rechnen die Rede. Ist das etwas, wo Sie auch sagen, ja, das kann man synonym gebrauchen, oder ist das etwas ganz anderes nach Ihrem mathematischen Verständnis? Rechnen und Mathematik, wie weit ist das auseinander? Was hat das miteinander zu tun? Weil das häufig, wie gesagt, im Netz fast schon gleichbedeutend benutzt wird. Ist das richtig?
Ich glaube, das ist sehr weit auseinander. Und ich habe mich auch damals ein bisschen gestört, als die Stiftung Rechnen sich gegründet hat, weil ich es lieber gehabt hätte, wenn es Mathematik geheißen hätte. Denn Mathematik ist eben viel mehr als Rechnen. Und wenn man es reduzieren würde auf dieses Rechnen, dann würden eben die ganzen anderen allgemeinen Kompetenzen, über die wir eben schon gesprochen haben, eben hinten runterfallen. Also Probleme lösen, modellieren, Darstellung verwenden, kommunizieren, argumentieren. Und dann gibt es sicher auch noch das Kalküle ausführen, was man auch in Mathematik macht, aber das ist nicht sozusagen das Einzige.
Jetzt gibt es sicherlich in jedem Fach, egal ob das Romanistik ist, Biologie, katholische Theologie, den einen oder anderen Studenten, der nach einem Semester sagt, nee, das ist nichts für mich, ich pack das nicht oder es trifft nicht meine Interessen. Das kommt sicherlich auch in der Mathematik vor, kommt es da überdurchschnittlich häufig vor, weil der Gap zwischen Schule und Hochschule so groß ist, oder gibt es da keine Auffälligkeiten Ihrer Beobachtung nach?
Also Mathematik hat sicher höhere Studienwechsler oder Abbruchquoten als andere Fächer. Wobei es möglicherweise vergleichbar ist mit naturwissenschaftlichen Studiengängen. Außerdem, Mathematikstudium ist nicht immer gleich Mathematikstudium. Also man kann Mathematik studieren mit dem Ziel, ein einfach Bachelor- oder Masterstudium zu absolvieren. Man kann aber auch einen sogenannten Zweifach-Bachelor studieren, der das Ziel Lehramt hat. Man kann andere Lehramtsstudiengänge studieren. Also viele studieren das Fach Mathematik, aber eben teilweise mit sehr unterschiedlichen Zielen.
Jetzt gibt es ja viele Mathematikstandorte in Deutschland, logischerweise fast an jeder Universität, wenn ich das so richtig im Überblick habe. Gibt es etwas, was die Universität Münster da auszeichnet? Vielleicht können Sie das mal beschreiben. Gibt es hier Schwerpunkte? Wie ist die Zusammenarbeit auch der unterschiedlichen Bereiche?
Also Münster hat ja ein Exzellenzcluster in der Mathematik und das ist natürlich eine besondere Auszeichnung für den Standort Münster. Das hat zur Folge, dass wir sehr viele Personen haben, die bei uns im Fachbereich arbeiten, die auch teilweise eben von weit her kommen. Und das zweite Besondere vielleicht an unserem Cluster ist, dass die theoretischen Mathematiker und die angewandten Mathematiker sich gut vernetzen und dass es da eben Zusammenarbeit gibt, die es vielleicht nicht überall in der Form gibt. Also es ist natürlich schon auch was Besonderes zu sehen. Ich bin ja jetzt aus der Didaktik, aber sozusagen zu sehen, wie die herausragenden Mathematikerinnen und Mathematiker hier in Münster zusammenarbeiten und forschen. Und das strahlt in gewisser Weise ja auch aus auf die Lehre. Denn wir haben einfach viele Personen und wir haben ein sehr reichhaltiges Angebot auch an Lehrveranstaltungen, was man sonst vielleicht auch nicht so einfach hat.
Jetzt sind Sie, wie Sie ja selber nochmal gerade gesagt haben, Didaktiker, achten also auf einen besonderen Aspekt. Haben Sie damit den Mathematikern, die reine Lehre verkünden wollen, in Anführungsstrichen, manchmal so ihre Probleme und Nöte, weil Sie eher auf die Vermittlung achten, oder ist das kein Gegeneinander? Das muss jetzt gar nicht in Bezug hier auf die Situation in Münster sein, sondern ganz allgemein. Wie schwer ist man es allgemein als Didaktiker, da auch gegen anzukämpfen oder seine Interessen durchzusetzen oder auf bestimmte Punkte hinzuweisen? Oder ist das eigentlich immer ein gutes Miteinander?
Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich kämpfen muss. Im Gegenteil, wir können uns gut austauschen und wir können uns natürlich auch gut ergänzen. Wobei eben hochschuldidaktische Fragen, auf die Sie ja gerade eher so anspielen, nur ein kleiner Teil der Didaktikwissenschaft ist, den ich vertrete. Aber ja, auch diese Fragen sind spannend und wir können natürlich auch in unseren eigenen Vorkursen zum Beispiel an der Uni Münster Dinge erforschen, die wir gerne wissen möchten.
Sie sind schon einige Jahre, Herr Grefert, ich habe es ja in Ihrer Vita gesagt, in den Hochschulen unterwegs, kennen sich an mehreren Hochschulen aus, Karlsruhe, Köln und jetzt eben auch Münster, auch über einen langen Zeitraum, über einige Jahrzehnte jetzt schon. Wie haben sich auch die Curricula in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten vielleicht auch verändert? Wie hat sich das Fach auch aus Ihrer Beobachtung und der Zugang zu dem Fach auch verändert?
Also Mathematik ist natürlich in gewisser Weise ein traditionelles Fach und ein normales Mathematikstudium würde an fast allen Standorten mit linearer Algebra und Analysis anfangen. Aber klar gibt es viele Anpassungen für die Fachmathematik. Insbesondere denken wir ja auch über die Gymnasiallehrkräfte nach, die eben auch typischerweise mit einem solchen Fächerkanon beginnen. Aber wir haben in Münster zum Beispiel für diesen Studiengang fast ausschließlich schon einzelne Veranstaltungen, die eben stärker auf die Bedürfnisse der angehenden Lehramtsstudierenden eingehen können. Und was sich eben vielleicht auch verändert hat, ist, dass wir eben stärker vernetzen die Fachwissenschaft und die Fachdidaktik in einigen Lehramtsstudiengängen, sodass wir die direkten Verknüpfungen da herstellen können. Und ich denke, das wird sich auch in Zukunft noch weiterentwickeln. Gerade arbeitet die KMK an einer Neuauflage der Kompetenzen für die Lehrkräftebildung. Und in diesen Diskussionen, wo ich auch beteiligt bin, sieht man, dass wir eben stärker Wert darauf legen, die verschiedenen Lehrämter auch aufbauend miteinander zu vernetzen und auch die zweite Phase der Lehrkräftebildung stärker einzubeziehen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, Herr Grefert, dass ich mein Mathematikstudium beendet habe und Lehrer geworden bin und das 20, 25, 30 Jahre lang mache, wäre es dann vielleicht auch ratsam, nochmal an die Hochschule zurückzukehren, vielleicht nochmal den Kontakt mit der Wissenschaft zu suchen, die ja auch Fortschritte gemacht hat, auch die Didaktik entwickelt sich ja immer weiter. Oder würden Sie sagen, nein, mit dem Studium bist du dann schon gut ausgebildet und dann kannst du 30, 35 Jahre lang Lehrer werden und als Lehrer arbeiten?
Also der eine Gedanke ist natürlich, dass wir unsere Lehrkräfte so ausbilden, dass sie auch selbstständig sich weiterentwickeln können. Aber natürlich würde ich auch empfehlen, sich aktiv weiter fortzubilden. Wie man das am besten macht, also ob Ihr Weg sozusagen an die Hochschule zurückzugehen der richtige Weg ist und der effektivste Weg, oder ob es besser wäre, durch Fortbildungen sich fortzubilden mit den Kolleginnen und Kollegen an den Schulen gemeinsam. Das würde ich eher positiv sehen. Wir engagieren uns auch für Fortbildungen für Lehrkräfte in den großen Programmen. In Mathematik gibt es ja jetzt 2 10-Jahres-Programme für Fortbildungsaktivitäten in Deutschland, QAMAT und Startchancen. Und da engagieren wir uns auch von unserer Arbeitsgruppe und natürlich auch viele andere Standorte in Deutschland. Und ich denke, diese Verknüpfung von Unis und Fortbildung kann da sehr gewinnbringend sein und wird uns auch weiterbringen.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, gewissermaßen an die Bildungspolitik, auch in puncto Mathematik, gäbe es da etwas? Weil das ist ja auch immer ein in der Gesellschaft sehr umkämpftes, sehr viel diskutiertes Fach. Was wird an den Schulen so beigebracht, an den Hochschulen? Wie können wir mehr Begeisterung für dieses oder jenes Fach wecken? Kann die Politik da auch vielleicht noch was tun? Was wäre das unter Umständen?
Wir merken an vielen Stellen, dass uns Ressourcen fehlen. Also es gibt teilweise zu wenig Lehrkräfte, es gibt zu wenig Personen, die Fortbildung durchführen können. Es gibt teilweise auch zu wenig Personen, die gute Aufgaben entwickeln für Tests oder Abschlussprüfungen. Also insgesamt gibt es natürlich Ressourcenprobleme, aber die gibt es vermutlich auch in anderen Fächern und ich würde es ein bisschen unfair finden, wenn ich jetzt das nur für die Mathematik einfordern
würde. Heute dürfen Sie sich alles wünschen.
Und sozusagen es soll nicht sozusagen gegen die anderen wirken, sondern sozusagen eher ein Miteinander sein. Man muss es ja als gesamtes Bild sehen. Wir wollen ja, dass unsere Kinder nicht nur Mathe nachher gut können, sondern die anderen Fächer eben auch. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Energie, um unser Schulsystem moderner zu machen. Und da kann Mathematik auch sehr von profitieren.
Mit welchen Erwartungen auch in puncto Berufe kommen die Studierenden heutzutage an eine Hochschule wie Münster beispielsweise? Sind das schon sehr konkrete Erwartungen? Oder schaut man erstmal, was sich aus dem Fach so ergibt, wie man vorankommt? Weil das ist ja jetzt kein Studium, was ganz eindeutig auf irgendeinen Beruf zuläuft, wie beispielsweise in den Rechtswissenschaften, wo man dann vielleicht nachher Rechtsanwalt wird oder Richter. Wie sehen da so die Berufschancen oder auch die Berufsperspektiven von den Studierenden aus?
Also ich glaube, die Berufschancen und Perspektiven von Mathematikerinnen und Mathematikern sind generell gut, wobei sie jetzt gerade ja vermutlich nur die angesprochen haben, die nicht ein Lehramtsstudium machen. Denn bei denen ist der Beruf eigentlich vorher schon klar. Bei den anderen ist es eben so, ich meine, sie lernen neben dem Fachwissen in der Mathematik auch noch logisches Denken, Abstraktionsvermögen, Kreativität und eben, was wir schon häufiger angesprochen haben heute, komplexe Probleme zu lösen und zu strukturieren. Und das ist eben in vielen Bereichen gefragt. Und damit hat man natürlich als Mathematikerin oder Mathematiker in vielen Bereichen die Chance zu arbeiten. Das könnte eine Unternehmensberatung sein, aber das könnte auch eine Versicherung sein. Und da gibt es eben viele Bereiche. Und natürlich gibt es auch noch die Uni, an der man arbeiten kann als Mathematikerin oder Mathematiker. Also man hält sich eben vielleicht auch viele Chancen offen. Und das kann gut sein, wenn man sehr viel Spaß an Mathematik hat.
Letzte Frage, Herr Griffert, wenn Sie, oder was möchten Sie all denen draußen mitgeben, die vielleicht heute noch beim Stichwort Mathematik zusammenzucken? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das ist eigentlich meine Botschaft, das ist etwas, wo ich euch für Mathematik vielleicht auch noch packen und begeistern kann?
Also es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Mathematikmuseum in Gießen, wo man sehen kann, dass Mathematik in allen möglichen Bereichen sehr interessant ist und dass man mit Mathematik auch spielen kann und dass man Mathematik erfahren kann und dass jeder Mathematik verstehen kann. Und das ist im Grunde die Botschaft. Ich glaube, jeder kann Mathematik verstehen und es macht Spaß.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Image von Mathematik ist vielleicht nicht das allerbeste. Viele nehmen es als Angstfach wahr. Von unserem Gast, Professor Griffert, haben wir heute erfahren und eindrucksvoll erfahren, dass Mathe auch toll ist, dass es ein schönes Fach ist, ein Fach ist, das allgegenwärtig ist, das man häufig braucht, ohne dass man es vielleicht so im Alltag mag, dass auch über die Mathematik hinaus ein Nutzen besteht, beispielsweise beim Problemlösen. Es fördert das Abstraktionsvermögen, die Kreativität und das logische Denken. Das sind doch alles gute Argumente, sich auch tatsächlich für Mathematik zu begeistern, mal ganz davon abgesehen, dass man auch sehr gute Berufschancen damit hat. Und wer all das nicht glauben will, dem sei empfohlen ein Besuch im Mathematikmuseum in Gießen. Da kann man erfahren, wie schön es ist und wie nützlich es ist. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für dieses Gespräch heute. Danke, Herr Griffert.
Sehr gerne. Vielen Dank.